für heute. Also der Texte für diesen Tag mit euch. Wir betrachten uns vor aus dem ersten Johannesbrief, ziemlich am Ende der Bibel, letztes Kapitel. Eigentlich sind das wenige Verse, ich werde aber dann nochmal den ganzen vorausgehenden Text mit uns lesen. Wir starten mal mit Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das... Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott bezeugt hat über seinen Sohn. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, wie ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das ist eine merkwürdige Sache, an einen Namen zu glauben. Der Name selber ist ja an sich schon merkwürdig. Yeshua, Gott rettet. Das ist in alter deutscher Sprache dasselbe wie Heiland. Wir benutzen das Wort ja heute kaum noch. Ja, in meiner Kindheit war noch der Rede von dem Heiland und die Großeltern von Jesus. Und da ist das Wort Heil drin. Viele denken dann sehr von Heilung. Aber das Wort Heil ist dasselbe wie Rettung. Das geht viel weiter als nur gesund werden. Heilung oder der Heiland ist der, die umfassende Rettung bringt. Dann sagt man sich, braucht man das überhaupt. Solange man gesund ist und solange das Leben einigermaßen läuft, wie man sich selber das vorstellt, gibt es kaum einen Menschen, der das für notwendig hält. Oder der dann sind, dann sieht, einen Retter zu beantworten. Anders sieht es dann aus, wenn jemand plötzlich Krisen sein will. Gestern Beitrag von einer jungen Frau gesehen, die weint am Telefon und sagt, ich habe einen Hirntumor, ich bin gestürzt, ich hatte einen epileptischen Anfall. Und dann haben sie mich untersucht im Krankenhaus und haben festgestellt, ich habe einen Hirntumor, ich bin doch erst 40. Mit einem Mal stehen diese Fragen. Braucht man dann den Retter? Und was würde das heißen? Muss der dann die Wünsche erfüllen, die ich mir selber nicht erfüllen kann? Muss er das Leben, was mit einem Mal mir zwischen den Fingern zerrinnt, versuchen zu retten? Ich denke, viele Menschen haben diese Vorstellung. Wenn sie von Gott hören, als der große, unbekannte und in der Regel recht fürchterliche, den man aber nur braucht, wenn das eigene Lebenskonzept ins Wanken geraten ist. Die Bibel zeichnet ein anderes Bild von Gott, von seinem Plan der Rettung. Und ich denke, das ist Zumutung. Und wir hören das oder sehen das um uns herum, tausende Menschen, wenn wir nicht mit so vielen Kontakt haben, dann zumindest Dutzende. Benennen ihre Zweifel und ihre Vorwürfe, warum dieser Gott nicht ernst zu nehmen ist. Dabei, wenn wir denn dieses ernst nehmen, ist dieser Brief des Apostel Johannes eine der größten und mutmachendsten Zeugnisse, die wir überhaupt im ganzen Neuen Testament finden. Wenn also jemand erst anfängt, die Bibel zu lesen, empfehle ich, fangen wir gerade an mit dem ersten Brief des Johannes. Warum? Wir gucken bitte mal einmal in das erste Kapitel. was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Und so weiter. Dann kommt irgendwann das Thema Sünde und wie damit umzugehen ist oder wie Gott damit umgegangen ist. Da wird von der Liebe Gottes bezeugt. Wir haben das Zeugnis in diesem Brief von Augen, Ohren und Handzeugen, die diesen Retter erlebt haben, die mit ihm mehrere Jahre ihres Lebens unterwegs waren. Ich erinnere mich immer, wenn ich so erfahrene Christen gehört habe, war in mir immer so ein Schmerz, dass ich gedacht habe, naja, was die erfahren haben mit Gott, ist ja kein Wunder, dass die so sicher sind. Und ich denke, jeder Mensch durchläuft so eine Phase, wo das, was er gehört hat, zur Herausforderung wird, weil es noch nicht meine Erfahrung ist. Mein Vater hat mich damals sehr entlastet. Der wusste nichts von diesen inneren Kämpfen. Er hat gesagt, Frank, wenn du älter bist, jetzt wirst du noch so mit Zweifeln zu kämpfen haben. Aber wenn du erst Erfahrungen mit Gott gemacht hast, dann wird dir das niemals mehr jemand nehmen können. Das stimmt, das ist richtig. Die kann man vorne weg, aber die kann man niemals ersparen. Diesen schwierigen Weg, dieses Durchkämpfen. Es sind auf diesem Weg aber solche Zeugen wie hier, die Jünger, unbedingt notwendig. Mögen sie uns frustrieren, aber wenn mich damals jemand gefragt hätte, wie ist das denn? Ermutigt das dich das? Das hat mich eher frustriert. Alle anderen schienen das zu haben, ich nicht. Das bedeutet, es gibt eine Zeit in unserem Leben, wo wir herausgefordert sind, was aber nie wieder aufhört, dass wir glauben, bevor wir schauen. Das beobachte ich fast jeden Tag. Ich habe ja Kontakt mit Gläubigen rund um die Welt, mit ganz verschiedenen Reifestufen. Manche, die erst vor kurzem gläubig geworden sind. Manche, die viele Jahre schon mit Jesus laufen. Manche, die aus dem traditionellen christlichen Hintergrund kommen. Andere, die damit höchstens schon hören sagen, was sie tun hatten. Viele, die als Muslime aufgewachsen sind. Und diese Auseinandersetzung kann man niemandem nehmen. Ist das Hochfällige, womit der Apostel Johannes argumentiert. Beide Texte, Kapitel 5 und Kapitel 1. Es gibt eine Übereinstimmung. Ich frage das deswegen, weil das ganz wichtig ist, weil viele nicht wissen, wie sie Zeugnis geben sollen von diesem Rettergott. Ja, noch nicht mal das Leben. Das kommt erst als Folge. Es geht um das Leben. Es geht also nicht um irgendwelche Theorien oder Dogmen oder Lehr, Inhalte oder Glaubensfragen, über die man sich streitet. Ich sage das so, wenn ihr mit jemandem ins Gespräch kommt über Jesus, versucht ihn nicht zu überzeugen, versucht nicht irgendwelche Streit in irgendwelchen Streitigkeiten die Oberhand zu gewinnen. Teilt das Leben mit. Es geht immer um das Leben. Und dazu, das ist insofern bedeutend, weil die Frage des Lebens immer eine existenzielle ist und natürlich auch für jeden einen anderen Schwerpunkt hat. Wenn uns gesagt wird, ich weiß, also Gott der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, um mit dem Müden zu reden, dann meint das wirklich die Lebensmüden, dann meint das jemand, der ermattet ist von dem Stress, in dem er gerade steckt. Und das kann Gesundheit mit sein, finanzieller, wirtschaftlicher, sozialer, familiärer und sonst was sein. Alles das lässt sich bündeln als Leben, als Teil des Lebens. Und Jesus ist die Antwort Gottes darauf, auf den menschlichen Mangel an Leben. Und das ist das, was man von diesem Mann Gottes lernen kann. Es geht um das Leben, um die Vermittlung von Leben. Keine Glaubenstheorien, keine Streitigkeiten über Taufe oder irgendwelchen Kram, auch nicht über Heiliger Geist entfernen mit Zungenreden oder Ohren oder das, was tausende Gläubige machen, sondern die Kernfragen, das Leben, das, was jemand beschäftigt, das, was jemand verzweifeln lässt an seiner jetzigen Situation. Das ist bei dem einen eine Lebensgefahr, das ist beim anderen wirklich eine gesundheitliche Frage, das ist beim nächsten seine berufliche oder wirtschaftliche Situation. Dort hinein sendet Jesus seinen Sohn. Und das kann man nicht überspringen, und es mündet in dem, was ewig wird. Die Frage des Lebens ist das, womit man sich überhaupt beschäftigen muss. Wenn man überhaupt mit jemandem redet, dann sind irgendwo Lebensfragen reden. Wirklich ein wichtiges Zeug, nicht, keine Ahnung, Fußballergebnisse oder Wette oder so, das kann man mal machen, aber das ist nicht das, worüber es sich auseinanderzusetzen gilt. Es geht um das Leben. Und da ist Gottes Perspektive eine wirklich herausfordernde Antwort, nämlich die Ewige.
Die was?
Die Ewige. Die Frage des ewigen Lebens. Was hat den Bestand in unserer wechselnden Zeit? Was mal bleibt, was wir mitnehmen oder was Gott bereitet hat? Es quält mich seit heute, ich kann das nicht anders sagen, seit heute früh, die Schwester, der wir in der letzten Zeit immer wieder geholfen haben, die in eine neue Notsituation gekommen ist. Ihre Mutter ist überraschend des Krankenhauses und braucht dringend eine Operation, das kostet über 1000 Euro. Wir haben sie nicht. Wir haben sie nicht, ganz einfach. Es ist das erste Mal, dass mich diese Schwester, die sonst wirklich Glauben hat, mich bettelt oder irgendwie. Und ich weiß, es wird dort nicht neu. Eine neue Finanzierung geben, weil zwischendurch sich schon wieder ein halbes Dutzend angestellt haben mit denselben Herausforderungen. Es geht immer um das Leben, in diesem Fall tatsächlich leibliches Leben. Kann man Hilfestellung geben, kann man unterstützen, kann man in vielen Fällen mit relativ überschaubaren Summen verlängern, aber es gibt bestimmte Dinge, dort ist das bekannt. Wenn wir Millionär wären, wäre es kein Problem, aber würde es innerhalb von ein paar Wochen zum Problem, weil dann sich Millionen Menschen dranhängen. Das sind nur einige Dutzend oder hundert. Als Milliardär kann man eine Weile länger helfen, aber dann kommen auch die größeren Aufgaben. Aber dieses beides, die Erweiterung unserer finanziellen Grenzen, ändert nichts daran, dass egal was wir investieren, dieses irdische Leben begrenzt bleibt. habe eine Vision, was passiert, wenn diese Mutter nicht mehr gesund wird. Ich verstehe den Schmerz dieser Frau. Sie hat einen Vater verloren, sie hat vor kurzem ihren Mann verloren. Das ist das Letzte, die letzte Sicherheit. Meine Frage ist, ich sage das hier einmal, ich hatte ihr vor einiger Zeit eine Perspektive gegeben und hatte diese Mutter geantwortet, wenn ich mal tot bin, kannst du dich auf diese Perspektive einlassen. Aus meiner Sicht ist das der Weg. Es wird für diese Witwe eine Perspektive gemacht, jetzt versucht sie ihren letzten Verbündeten, nämlich ihre Mutter, festzuhalten. Aber Gott hat was anderes vorbereitet. Bitte?
Sie sieht's dann noch nicht.
Und natürlich sieht sie das nicht. Ich habe deswegen heute sie ermuntert, das festzumachen, was sie wirklich von vielen anderen hervorhebt. Sie hat den Blick des Glaubens mitten in ihren bisherigen Schwierigkeiten, den Blick des Glaubens nie verloren. Ist jetzt das erste Mal. Dann will ich das für sie festhalten in dieser schwierigen Zeit. Ihr Lieben, wenn ich das so sage, dann ahnen wir vielleicht auch, wie schwierig das ist, diese Dimension des ewigen Lebens zu fassen. Das kann nämlich heißen, dass unser irdisches, unsere normale Sicherheit mit einem Mal komplett durcheinander gewirbelt hat. Ich war 18 Jahre alt, als meine Mutter starb. Und zwar qualvoll, anders als heute. Heute kann man das wenigstens mit Palliativversorgung einigermaßen auffangen. Das war damals so schrecklich. Ich habe gedacht, ich werde nie wieder in meinem Leben weinen können. Worüber? Ja, so viel Leid getragen. Was soll noch kommen? Es hat wirklich Jahre gedauert, und ich musste Gott bitten, dass er mein Herz wieder weich macht. Ich habe gelacht, wenn ich anders Verlust hatte, weil es so unvergleichlich leichter war als das, was ich durchgemacht habe. Kann man dann hier so hoffnungslos rumgehen? Wenn jemand gestorben ist, der alt ist, meine Mutter war jung, meine Schwester war noch klein. Ich habe Jahre später verstanden, dass, und zwar zuerst durch den Wort aus dem Klagelieder, Kapitel 3 heißt es: Es ist dem Manne gut, wenn er das Joch in seiner Jugend trage. Also, nochmal. Das Wort Gottes sagt uns, es ist dem Mann gut, wenn er das Joch in seiner Jugend trägt. Das heißt, wenn wir nicht erst 20, 30, 40 Jahre alt werden und dann die ersten Einschnitte in unserem Leben kommen, dann trifft uns das unvorbereitet. Wenn wir von Kind an solche Schwierigkeiten durchmachen, die man möglichst gut für sich haben will, dann ist das in der Regel Gottes Willen. Wirklich. Er bereitet uns für Dinge vor, die uns qualifizieren und Leben lang. Ich habe dann gemerkt, das, was mich meine ganze Kindheit und Jugend hindurch so belastet hat, ist dann in meinem Erwachsenenalter in der Nachfolge mit Jesus eine der größten Schätze gewesen. Bis heute, ich kann mit jemandem mitfühlen, der durch solche schrecklichen Krankheitsphasen oder Verlust von Angehörigen gehen muss, weil ich das nicht nur einmal hatte, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, nicht nur viermal. Meine ganze Kindheit und Jugend war davon gefüllt. Und das ist das, was uns hier begegnet mit dieser ewigen. Und deswegen kommen wir nochmal zurück in diesen zweiten Text. Kapitel 5, und ich will etwas vorher einmal einsteigen. Ab Vers 5. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Die Frage des ewigen Lebens macht sich also an etwas fest, was man normalerweise damit gar nicht zwingend verbindet. Wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Warum? Keine rhetorische Frage.
Na, in Jesaja ist es ja ein Sohn uns gegeben. Das ist ja Jesus.
Ja.
Und auf ihn ruht und dann werden ja diese Eigenschaften aufgezählt. Na, da erinnere ich mich dann auch manchmal dran. Also darum ist es für mich, kann nur aus meiner Perspektive erstmal sagen. Und aus meiner auch früheren Kindzeit, da haben wir natürlich musiziert, da ging es um den Heiland. Das hat mich auch geprägt. Also da war mir da schon der Name schon bekannt. Das hat jeder anders.
Richtig, machen wir.
Na, Jesus hat alles überwunden und er hat den Tod überwunden und ist auferstanden und damit die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen wiederhergestellt. Und wir haben die Möglichkeit, ihm zu folgen. Wir müssen nichts bewerkstelligen, wir müssen nichts an der Stelle verbessern, sondern ihm folgen.
In Jesus ist das Leben. Ist das Leben. Ich ziehe noch eine dritte Stelle dazu, von dem selben Apostel. Johannes Evangelium, Kapitel 1, heißt es, ab Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dies ist es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist mir vor. Denn er war vor mir, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade und Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das, wisst ihr, was das für ein Unterschied ist? Das Gesetz, das ist ja auch das lebendige Wort Gottes. Gegeben, um solche Regeln zu vermitteln, durch die man leben kann. Hat bloß niemand hingekriegt. Erst der aus dem Schoß des Vaters gekommen ist, der eine Sohn Gottes, hat das mit seinem eigenen Leben erfüllt. Das war nicht das Äußere, das, was die ganz Frommen immer wollen, dass man sich an die äußeren Regeln hält, dass man den Zehnten noch von den Glutzen gibt und dabei die wichtigen Dinge des Gesetzes übersieht, sondern umgedreht, dass das Leben endlich verstanden wird. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, der Mensch ist nicht um des Sabbats, sondern des Sabbats um des Menschen willen. Das heißt also, der Schabbat, der heilige Feiertag, der den Juden verordnet war, ist nicht damit man ihn heiligt. Ist jetzt ein Feiertag heilig, sagt das eines der Gebote, sondern ist zu unserem Schutz, damit der Mensch einen Tag der Ruhe, des Segens, der Freude, der Wiederherstellung kriegt. Das hat bis dahin keiner verstanden. Und deswegen heißt es Jesus Christus, niemand hat den Vater gesehen, aber Jesus Christus hat ihn kundgemacht, offenbar gemacht. Und wer ihn annimmt, nimmt teil oder tritt hinein in diese Offenbarwerden des Willens Gottes. Für mich war das eine der faszinierendsten Entdeckungen. Da war ich schon einige Jahre Christ. Ich hab aus lauter Gewohnheit, so wie in meiner Kindheit und in meiner frühen Jugend, versucht, alles zu machen, wie Gott es will. Aber mit meiner eigenen Kraft nicht. Irgendwann entdeckt, es ist etwas in mir, die Bibel nennt das Gesetz des Fleisches, was diesem Gesetz Gottes entgegensteht. Aber nachdem ich Jesus Christus angenommen hatte als meinen Herrn und Retter, gab es eine merkwürdige Erfahrung. Ich hatte zwar immer noch dieselben Köpfe, ich habe immer noch versagt, den Willen Gottes zu tun. Aber in meinem Allerinnersten hat er sich komplett was geändert. Es war das Allerinnerste. Das wollte mit einmal das, was Gott will. Und dann hatte ich zu lernen, diesem Geist Gottes Vertrauen zu schenken und mein Leben dadurch bestimmen zu lassen. Das ist Geist und Leben. Dort beginnt die Realität von Leben und Leben, weil man genau weiß, das ist nicht aus meiner Kraft, das ist nichts, für das ich mir dann sorgen kann, sondern das ist Gottes Geschenk. Vollkommen frei. Aber ausreichend, um uns durch die schwierigsten Situationen unseres Lebens zu führen. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Nochmal. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Messias, der von Gott gesandte einzige Retter ist aus Gott geboren. Ich hoffe, das macht euch fröhlich und auch mutig, weil selbst wenn jemand noch mit vielen Zweifeln zu kämpfen hat, wenn diese eine Sache klar ist, dann ist eine Garantie für denjenigen, dass derjenige aus Gott neu geboren ist. Wenn du glaubst, dass Jesus der Herr und Retter ist, dein Herr und Retter, dann bist du von neuem geboren. Dann mag nach diesem Gebot das noch einige Jahre brauchen, dass man erwachsen wird im Glauben, in der Nachfolge, in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Aber du hast etwas Unzerstörbares, was nicht wieder zu rauben ist. Weil Jesus versprochen hat, du hast sie mir gegeben und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Wenn es dir mal schlecht geht, erinnere dich daran, dass du in der Hand Jesu bist. Und zwar nicht so, wie wir mal was in die Hand nehmen, das kann man im Grund auch nehmen. Wir sind in die Hand Jesu gegraben. Mit diesen Nägeln am Kreuz. Das ist eingegraben, nicht nur eingezeichnet, in die Existenz, in sein Leben hineingeprägt. Niemand kann das rausmachen. Und erinnert euch, als er auferstanden war, das ist geblieben. Sein neuer Körper, mit dem er durchgeschlossen gehen konnte, war mit Nägelmalen und mit dieser Wunde versehen. Das heißt, Garantie ist, dass wir in ihn hineingesteckt sind. Wir sind in seiner Hand. Niemand kann uns da jemals mehr rauslassen. Jeder, der den liebt, welcher geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Das heißt, Gott hat seine Liebe in unser Herzen ausgegossen und hat damit auch etwas Neues geschaffen in Beziehung untereinander. Wir sind sehr unterschiedlich, auch die Christen sind sehr unterschiedlich. Und nicht jeder kann mit dem anderen von seinem Charakter her vielleicht gut. Aber eine Sache ist, wenn wir aus Gott geboren sind, dann gibt es dieses Erkennen, derjenige, der ebenfalls aus Gott geboren ist. Und es ist ein Band der Liebe zwischen ihnen, weil Gott liebt es. Und das ist nicht eine Frage der Anstrengung, dass man sagt, ich muss jetzt den anderen lieben, er ist ja auch Christ, leider. So ein blöder Vogel. Sondern umgedreht, etwas in uns sehnt sich danach, dem anderen Liebe zu tun. Und umgedreht. Und wir profitieren voneinander. Ich denke, kann jeder von uns merken, egal in welcher Verfassung wir hier sonntags ankommen, wir gehen hinterher gestärkt, angeht, verbessert, aufgebaut. Das ist die Liebe Gottes, die in unser Herz ausgerufen ist. Hieran wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Also andersrum, nicht wir beweisen unsere Liebe zu Gott dadurch, dass wir seine Gebote halten, sondern seine Liebe drängt uns dazu, in Übereinstimmung mit Gott zu leben. Das ist nicht mehr der Kampf, wie früher nach dem Motto, ich darf nicht sündigen, sonst komme ich in die Hölle. Sondern die Liebe Gottes füllt unser Herzen aus und strömt über. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Da sind wir wieder. Am Kern des Glaubens. Auch hier, es geht nicht um Theologie. Es geht nicht um die Streitigkeiten, mit der viele Christen sich gegenseitig das Leben schwer machen. Es gibt einen Kernpunkt, der ist unverhandelbar. Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Sohn heißt, ist derjenige, der ihn in menschlicher Gestalt offenbar gemacht hat. Eins mit dem Vater ist. Durch den wir den unsichtbaren Gott verstehen. Ich bin aus dem Silvesterabend dermaßen unmöglich rausgegangen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch aufgefallen ist. Oder eine längere Zeit nicht. Und ich bin ihr begegnet drüben im Büro, weil ich was holen wollte. Und ich habe sie dort angetroffen, wie sie die Bibel liest. Auf persische Art nicht. Also sagen nicht wie wir Deutschen, nur in Gedanken, sondern leise sprechen. Ich, seit Jahren mache ich Mut, dass wir das lernen von unseren Geschwistern aus dem Osten. Dort ist das überall so. Man liest das Wort Gottes. Mindestens flüstert, vielleicht auch so leise vor sich hin. Ich war schnell wieder draußen, musste dann wieder hin. Dann hatte ich ein bisschen mehr Zeit und habe dann mal zugehört und habe dann ganz schnell, weil ich eine ganz andere Übersetzung benutzt habe, die Stelle gefunden, die sie liest für sich. Und darüber sind wir ins Gespräch. Und dann hat sie mir erzählt, welche Erfahrung sie mit Gott gemacht hat in diesen letzten beiden Jahren und wie ihr Leben dadurch verändert ist. Und ich wusste, es gab also mindestens zwei Punkte, die waren ganz schwierig in den letzten Jahren. Und sie war voller Freude, wie Gott einfach diese Punkte, mit denen sie jahrelang gekämpft hat, mit einer Kleinigkeit verändert. Eines davon war ein Lied, ein Liedvers. Sie konnte ihn mir nicht mehr im Ganzen wiedergeben. Nur eine einzelne Zeile, und ich kenne ja selbst schon, dass Gott zu uns redet, mit so einem ganz kleinen Ding. Das hat ihr Verhältnis zu einer Person komplett wiedergestellt. Das, was ich gesungen habe, ist komplett mein Leben geworden. Ich verstehe selber nicht mehr. Versteht ihr? Jesus ist das Leben. Es geht nicht um fromme Theorien. Es geht nicht um unbedingt sehr viel Bibelwissen. Es geht darum, dass das, was Gott redet, in unserem Leben wurzelt. Und das ist eine Freude. Und jetzt geht's um Jesus. Und da kommen wir zu unserem kurzen Text. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus, der Christus. Nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und das Blut. Und der Geist ist es, der da zeugt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind, die da zeugen, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei sind einstimmig. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt darüber jemals eine Predigt gehört habe, in diesem Text. Kann mich nicht wirklich erinnern. Noch weniger irgendwas Sinnvolles zu dieser merkwürdigen Aussage Wasser und Blut und dein Geist. Was heißt das denn?
Taufen.
Wasser ist ganz schnell, also sind wir bei der Taufe, ja? Aber Blut?
Das Blut Jesu, was wir nicht vergessen haben, aber durch die Taufe mit ihm vergessen haben. Nein, nicht vergessen haben, aber wir sind gestorben. Das ist, wir Kein halten uns für mitgestorben.
Reingewaschen? Das ist Leben. Durch das Blut
Leben. Das ist interessant, dass das hebräische Wort für Blut, es gibt zwei Ausdrücke dafür. Blut und Seele ist manchmal verknüpft, Seele, Nefesh. Das heißt also, im Blut ist die Seele. Und Seele bedeutet Leben im Hebräischen. Aber das normale Blut heißt doch Dam. Und wie heißt der Mensch?
Adam.
Hat eigentlich eine andere Bedeutung von Erde, aber ich sag mal, jeder, der das hört, wir haben ja auch solche sprachlichen Ähnlichkeiten, da verknüpft sich bei Jungs auch sowas, wenn er in so einer Sprache wurde ähnlich gingen, verstehst du, dass es dort einen Zusammenhang geben muss. Und ja, aus meiner Sicht ist das eine der Hinweise, dass Jesus tatsächlich Mensch ist, dass das Blut wirklich das Blut ist. Der größte Beweis seines Menschseins. Denn als er auferstanden war, lässt er sich nicht mehr anfassen. Ja, er sagt zu Maria, spüre mich nicht an. Er zeigt einmal seine Nägelmale dem Thomas, den lässt er anfangen, aber die haben eben nicht geblutet. Aber als er ausgeblutet ist am Kreuz, ist dort seine Menschlichkeit bewiesen. Guck mal, die Pharisäer sagen noch am Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist, dann steige herab. Und warum ist er nicht aufgestiegen? Weil Gott schon da war, weil der Sohn Gottes da war. Aber ganz anders, als die Juden das wollen. Ganz anders, als die Juden bis heute wollen. Sie wollen diesen Messias nicht akzeptieren. Warum? Weil er Mensch ist. Sie wollen den Geist. Sie wollen einen Mächtigen, der eben gerade nicht in die Niedrigkeit hineintaucht. Sie wollen das Abbild Gottes, so wie sie das schon in der Wüste wollten, als sie da ein goldenes Kalb gemacht haben. Wirklich, das ist das Schreckliche. Und den Weg, wie das Leben zu uns kommt, dass Gott nämlich an unserer Niedrigkeit teilhat, an dem Fleisch der Sünde. Das kann man nicht aushalten. Aber interessanterweise wird hier nicht vom Fleisch geredet. Und deswegen hat das beide Komponenten, Fleisch und Blut. Warum das Blut? Warum ist hier die Rede nicht vom Fleisch? Das Wasser und Blut.
Fleisch ist sündig.
Das Fleisch war sündig, aber auch beim sündigen Fleisch gehörte das Blut Gott. Beim Opfer wurde das Blut Gott geopfert. Der Teil, der wirklich mit dem Leben verbunden war. Wenn das Blut aus dem Fleisch rausgeflossen ist, ist dann eben auch das Fleisch tot. Aber es ist ein Beweis, dass Jesus Fleisches und Blutes teilhaftig geworden ist. Das ist wirklich ein Beweis, dass Gott in unsere Niedrigkeit hineingekommen ist. Und sie verwandelt. Wirklich verwandelt. Wir müssen nicht mehr so weitermachen. Wir müssen nicht mehr als Sklaven der Sünde. Wir müssen nicht mehr als Unterdrückte unter Menschen unseren Wandel führen in dieser Welt, sondern als Geheiligte, als welche, die auf dem Ewigen hin ausgerichtet sind. Ich habe gestern meiner Familie nochmal das Zeugnis gegeben von diesem Mann, der 2016 in Raqqa als einer der letzten wirklichen Märtyrer gestorben ist. ein älterer Mann, vielleicht mein heutiges Alter, Hager, ein Christ, der dort zur Hinrichtung fuhr hunderte Schaulustig auf dem Markt von Raqqa gesehen worden, von den IS-Scherben. Und dieser Mann ist mit auf dem Händen, verrückten gebundenen Händen mit einer Gelassenheit zu seiner Hinrichtung gegangen, die schon atemberaubend war. Also fröhlich, als geht er auf dem Markt zu, wie so ältere Männer, die nicht unbedingt mehr so malochen müssen, Spaziergang. So ist er gegangen, hinter ihnen die Vermummten. Und dann, das war angekündigt, die viele Hunderte waren rundherum. Und er hatte eine Haltung, die hat es den Schergen fast unmöglich gemacht, sich an ihm zu vergreifen. Er stand eine ganze Weile fröhlich auf die Menge blicken. Ich kann es nicht anders sagen, sie sieht ihn. Bis irgendwann von hinten ihm einer in die Beine tritt und er beugt seine Knie. Ich kann das nicht anders sagen. Er ist auf seine Knie gefallen mit derselben Freundlichkeit. Guckt er um sich und wieder verschwunden. Irgendwann hat sich einer dieser Schergen überwunden und schießt ihn von hinten im Kopf. Und dann fällt dieser Mann, ich kann das nicht anders sagen, anbetend auf sein Gesicht. Wann immer ich diese Szene anmache. Dort habe ich gesehen, was es bedeutet, ewiges Leben zu haben. Er ist in einer Pose geblieben, die allen Muslimen bekannt, vertraut ist. Und still auf dem Boden beten. Betend. Und es war eine Totenstille, und ich wusste, in diesem Moment ist dieser mörderische Geist dieser Schlechter endgültig besiegt. Es hat ja nur noch wenige Wochen gedauert, bis diese Sache vorbei war. Das ist ewiges Leben, Freunde. Das ist Heiligkeit Gottes. Das ist voller Herrlichkeit Gottes, mitten in der Schwierigkeit unseres Lebens. Ich wünsche so sehr, dass wir, egal wie unsere Umstände sind, ich gehe nicht davon aus, dass die meisten auf diese Weise mal zu Jesus in Leo treffen. Aber das kann sein, der eine auf dem Krankenbett, der andere, egal in welcher Situation, Jesus entgegentritt als Heiliger, als Gesalbter, als Sieger, als einer, der hier in dieser von der Sünde zerstörten Welt die ewige Realität Gottes schon repräsentiert. Das, was wir alle bald zu Besuch sagen werden, wenn Jesus wiedergekommen ist und seine Gemeinde zu ihm versammelt ist, dann werden wir die Ewigkeit vor ihm verbringen. Das heißt, dann ist das Leben angesagt. Nicht irgendein Verrotten im Grab und von Würmern gefressen, das kann den Körper betreffen. Aber unsere Seele ist gerettet, unser Geist kehrt zu Gott. Das, ihr Lieben, soll uns an der Schwelle dieses neuen Jahres zur Ermutigung sein. Der Geist und das Wasser und das Blut und die drei sind einstimmig. Es kann sein, dass bei dem einen mehr das eine, bei dem anderen mehr das andere im Zentrum steht oder wir verstehen alles heute ganz gut und sagen das andere, ja, müssen wir noch offenbaren, das ist egal. Was auch immer von diesen drei Zeugen, Geist, Wasser oder Blut, es ist ein und dasselbe. Es gibt eine Begegnung, wo im Dienst Jesu diese drei auch zusammenkommen. Wem ist Erinnerung? was er noch drauf hat. Johannes sagt, ich musste von dir getauft werden. Das war klasse so sein. Er stellt sich mit in die Reihe derer, die damit vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt auf bezeugen, dass sie der Buße bedürfen. Weil er Jesus der Buße bedürft. Aber weil er Fleisches und Blutes teilhaft geworden ist, hat er sich dort hineingestellt. Und der Geist bezeugt, dieser ist mein geliebter Sohn. Deswegen, ihr Lieben, wir haben eine Menge an Zeugen. Ich weiß, das ist auch in der heutigen Zeit umstritten. Und es gibt ganze Religionen, die das genau in Zweifel ziehen. Alle anderen außer dem christlichen Glauben. Und dort wiederum ist es teilweise entleert und sagt, ja, der historische Jesus ist ja was anderes als das, was man klar aufstellen wird. Das ist genau derselbe Blödsinn wie jeder andere von Menschen erdachte Religion. Aber diejenigen, die es nachfolgen, die haben dieses feste Zeugnis. Geist, Wasser, Blut. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Wer an den Sohn Gottes glaubt, noch einen Schritt davor. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er bezeugt hat über seinen Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott selber bezeugt hat über seinen Sohn. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Wisst ihr, was das in der Konsequenz bedeutet? Dass jeder, der den Sohn hat, auch ein Repräsentant der dieses Sohn des Gottes ist. Also ein Repräsentant des Glaubens. Und deswegen heißt es an anderer Stelle, wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Das heißt also, wenn Christus in uns ist, dann beobachten wir, dass derjenige, der Glauben investiert, Leben kriegt. Ja, wir haben das hier vor 14 Tagen miterlebt. Ihr seid hineingetreten in das ewige Leben Gottes. Das ist gleichzeitig auch eine Herausforderung, weil wenn Menschen dieses Zeugnis ablehnen, dann gehen sie das ewige Leben verlustig. Und das muss ich nicht stressen. Ja? Wenn Menschen diese Chance kriegen, dieses Jahr zu folgen, und sie verwerfen es, dann verwerfen sie es, dann gehen sie des ewigen Lebens verlustig. Das ist bitter. Aber das hat genau diese Konsequenz. Deswegen, lass uns nicht müde werden, dieses Leben zu bezeugen. Und wir werden merken, jeder, der hungrig ist nach Leben, wird sich darauf einlassen. Und jeder, der es vorläuft, trifft eine eigene Entscheidung. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, denn ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Amen. Vielleicht die letzte Sache. Deswegen liebe ich wirklich ab von Jesus. Das hört sich so altmodisch an. Das wurde so ganz unmodern. Ich fand es in meiner Jugend auch so, man war so exquisit. Sagt man sonst nicht. Aber es ist ja wahr. Es ist die Wahrheit. Deswegen, lasst uns das so.